Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, ich habe letzte Woche wieder Hörer getroffen. Und weißt du, was du nicht hören willst von einem Hörer?
Kritik? Unberechtigte Kritik?
Nee, dass er uns immer in der Badewanne hört.
Was? Ernsthaft? Okay. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Kopfkino. Kenne ich ihn oder sie?
Nein, ich glaube nicht. Okay. Der Mark P. aus D. möchte auch anonym bleiben.
Grüße gehen raus an Mark P. in D. Ich hoffe, dass er nicht nur dann badet, wenn wir einen neuen Podcast rausbringen, weil wir hatten ja manchmal schon wirklich ein paar viele Wochen Pause zwischendurch.
Da bin ich mir nicht sicher.
Okay. Alter Falter, sorry, das geht ja schon gut
Mark,
los heute.
Sorry, Mark.
Das geht ja schon gut los.
Grüße gehen raus. Heute wieder mal eine gemischte Folge. So eine richtige Wohlfühlfolge zum schön dabei planschen. Das erste Thema, Meta-AI. Wir haben am 26.05., also am Montag diese Woche, eine Deadline für alle Hausaufgaben, die widersprechen wollen, dass ihre Daten für das Training der Meta-KI verwendet werden.
Erklär nochmal. Meta, also Facebook, der Facebook-Konzern, hat eine künstliche Intelligenz in seine Systeme eingebracht. Oder reden wir jetzt nur von Facebook oder auch von Instagram und WhatsApp?
Genau, wir reden von Instagram und Facebook, WhatsApp noch nicht. Und der Meta-Konzern hat sozusagen gesagt, ja, wir wollen unsere Llama, also unsere eigene KI, mit den Daten der Nutzer trainieren.
Das haben die Daten haben sie ja ziemlich viele.
Das würde ich sagen. Daten haben die wahrscheinlich mit am meisten fast, ja. Und man konnte dort widersprechen über ein Formular, aber diese Frist, bis wann man widersprechen kann, läuft jetzt aus. Also ab dem 27.05.2025 fangen die an, ihre Informationen oder ihre KI zu trainieren. Das heißt, wenn ihr den Podcast noch vorher hört, könnt ihr über die Formulare, die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, auch widersprechen, dass eure Daten verwendet werden. Und das bedeutet, dass ihr sagt, alles, was ich da jemals in dieses Facebook reingeblubbert habe und alles, was ich jemals bei Instagram reingeschickt habe, wird nicht verwendet. Also rückwirkend und auch zukünftig nicht.
Ich habe das natürlich auch gemacht. Also ich habe Instagram quasi aufgemacht und dann über die Funktion, die da typischerweise auf dein Konto geht und so weiter, kommst du da ja auch hin. Und das Witzige ist, das geht nur, wenn du eingeloggt bist. Soweit ja gut, weil du musst ja auch für dich selbst widersprechen und dann ist es ja sinnvoll, dass du eingeloggt bist, dann wissen die, du bist es. Dann musst du aber trotzdem noch deine E-Mail-Adresse eingeben und dann erst auf Opt-out drücken. Und das war ganz interessant, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, mit welcher E-Mail-Adresse ich mich da angemeldet hatte bei Facebook. Und habe dann einfach, weil ich nutze so typischerweise drei Stück, habe ich erstmal alle drei eingetragen. Und das Witzige war, jedes Mal bekam ich so eine Meldung, alles klar, wir werden diese E-Mail-Adresse oder die Daten mit dieser E-Mail-Adresse verknüpft sind, nicht nutzen. Also da kam jetzt nicht irgendwie, du, das ist die falsche, weil ich habe mich ja garantiert nicht mit allen drei angemeldet. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn der alle akzeptiert, ohne Fehlermeldung, dann opte ich mal auch jemand anders aus. Und ich habe Mark Zuckerberg einfach mal ausgeoptet. Und es kam tatsächlich, ich verlinke es gerne in den Shownotes, ich zeige es, ich habe einen Screenshot gemacht. Der bedankt sich und sagt, alles klar. Also nicht er bedankt sich, aber quasi Facebook und Instagram bedanken sich, dass hier eine gültige E-Mail-Adresse ja jetzt rausgenommen wurde und eben nicht verwendet wird zum Training von der KI.
Aber soll ich dir was sagen? Das Pop-up kommt ja immer. Und niemand kann kontrollieren, ob das auch wirklich stimmt, dass die das wirklich ausnehmen oder dass es einfach nur ein Fake-Pop-Up ist und sagen, ja, du hast jetzt widersprochen, klar.
Ja, das klingt tatsächlich so, aber wie gesagt, du kannst einfach alles eintragen, was nach E-Mail-Adresse ausschaut und du bekommst dann eine gültige Okay-Meldung, dass diese E-Mail-Adresse nicht genutzt wird. Also
nicht nur das,
natürlich
die können sogar deine Daten trotzdem nehmen zum Trainieren. Ja, du kannst das nie rausfinden, du kannst es nie nachweisen.
Ja, ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn sich das rausstellen würde, dass sie sich da nicht halten, weiß ich nicht, ob nicht irgendwann dann auch, irgendwann der Kassbissen ist, dass dann auch Strafen kommen, die so exorbitant wehtun. Ach nee, ich merke schon, das ist Wunschdenken.
Die Hoffnung habe ich nicht, aber es hat ja zumindest die Verbraucherschutzzentrale NRW hat ja eine Klage angestrebt, hat quasi eine einstweilige Verfügung wirken wollen, dass die dieses Training aussetzen, ja, weil die gesagt haben, das ist einfach, kann kein Opt-out sein an der Stelle, ja, also Opt-out bedeutet, Facebook oder Meta sagt, wir machen das jetzt, wenn du nicht willst, widersprichst du. Man hätte es ja auch umdrehen können, sagen, wir machen Opt-in, sagen, okay, jeder, der will, dass seine Daten dort Teil sind, kann sich hier eintragen. Machen die natürlich nicht, weil es kein Schwein machen würde.
Ja, also, natürlich, da wären 5% dabei und nicht 99. Genau.
Dann wäre das tot. Und das Oberlandesgericht Köln hat das Ganze dann jetzt abgewiesen, hat gesagt, nee, das ist alles okay, weil Meta das per AGB angekündigt hat, schon vor vielen Monaten. Ja, also die sagen, das ist rechtlich total okay, dass die jetzt quasi ihre AGB ändern und sagen, wenn du das jetzt nicht willst, hast du hier eine Frist zum Widersprechen und ansonsten machen wir das jetzt einfach.
Ja, kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass du natürlich, also ich sag jetzt mal hier wieder so dieses juristische Dilemma hast, juristisch ist es okay, moralisch, nennen wir es zumindest mal fragwürdig, hätte man besser machen können, aber aus Sicht von Meta ist es natürlich genau der Weg, den ich auch gegangen wäre, wenn ich Mark Zuckerberg gewesen wäre.
Ja gut, bei moralisch brauchen wir jetzt nicht über Meta zu sprechen, also ich glaube, da bist du an zwei Enden einer Skala.
Ja, ja.
Also von daher, alle, die nicht wollen, dass ihre Daten dort drin landen, weil, also ich war selbst Facebook-Heavy-User bis vor vielen Jahren, habe da natürlich widersprochen und auch da, ich habe auch interessanterweise mich mit einer anderen E-Mail-Adresse da angemeldet, habe das auch dann zweimal widersprechen müssen, einmal bei Facebook, einmal bei Instagram, das sind zwei separate Formulare, die man auch beide ausfüllen muss. WhatsApp, wie gesagt, noch nicht. Die Frage ist jetzt, kommt das noch? Eigentlich sollten diese WhatsApp-Chats ja Ende zu Ende verschlüsselt sein, je nach Konfiguration, also sollte da ja außer den Metadaten jetzt nicht so viel zu holen sein an Trainingsdaten.
Ja, das stimmt.
Wir werden sehen. Es ist, dass sie das machen wollen, ist naheliegend, denn man hat den Rest des Internets ja schon, den hast du ja schon im Prinzip in der KI drin. Ja, es ist also alles schon runtergeladen und schon trainiert.
Na klar.
Und du wirst auch nicht in die Situation kommen, dass du jetzt dagegen klagst und deine Daten natürlich rausgenommen werden können.
Das geht ja auch gar nicht. Eben, genau, weil die liegen ja nicht eins zu eins vor, sondern da sind bloß, ich sage jetzt mal, schwammige Verweise und Statistiken, wie oft bestimmte Sachen gesagt wurden oder sonst irgendwas. Also du kannst sie einfach nicht löschen lassen. Das ist tatsächlich schwierig. Aber dann war es ja ganz gut. Hoffentlich hört es noch einer rechtzeitig und macht das noch. Dann ist man nämlich da erstmal raus aus diesem Thema. Und wir haben aber noch ein KI-Thema. Und das möchte ich aber ein bisschen anders einleiten, Rüdiger. Und zwar möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal vor, ich bin ja so ein bisschen so ein Code-Knacker oder Passwort-Knacker. Also ich habe zum Beispiel fast 500 verschlüsselte Postkarten, teilweise von 1880 bis ja größtenteils 1920, 1930, so um den Dreh. Und andere machen Kreuzworträtsel und ich versuche dann halt das geschriebene, verkodierte Texte von den Menschen, die sich da Postkarten geschrieben haben, zu knacken.
Tobi Enigma Schrödel,
ja. Ja, ich mach das, also ich finde das total spannend. Und die sind auch alle eingescannt übrigens und ich habe die mehreren Universitäten schon zur Verfügung gestellt. Also die sind mehr oder weniger mittlerweile fast Open Source. Wer Spaß an sowas hat, vielleicht stellen wir auch da einen in den Shownotes. Macht da gleich mal eine Notiz vielleicht, wenn einer Bock hat, sowas zu machen. Das geht auch mit Bleistift und Papier. Aber pass auf, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich hatte mir mal überlegt, ich versuche Fahrradschlösser zu knacken. Also ich muss dazu sagen, Lockpicking, also Türschlösser knacken, da bin ich zu grobmotorisch für. Das kann ich nicht. Aber ich dachte mir, Mensch, so diese Zahlenschlösser, ich weiß, da gibt's Leute, die machen das in 2 Sekunden, aber ich wollte das mal statistisch machen. Denn stell dir mal so ein Zahlenschloss vor, vier Zahlen von mir aus.
Ich erinnere mich, da haben wir drüber gesprochen damals. Wolltest du die Fahrradschloss-Pin-Codes von uns allen wissen? Das erinnere ich mich, ja.
Genau, also der Punkt ist folgender. Ich denke mir, du machst dein Schloss zu, du hast von mir aus die Zahl 1, 2, 3, 4 und dann verdrehst du die ja. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal 30, 40 Tage jeden Tag heimlich hin und gucken, wie hast du es denn verdreht? Weil 1, 2, 3, 4 wird typischerweise sehr selten vorkommen. Du drehst dann höchstens, ich sag mal, 2 nach oben oder 2 nach unten mal, vielleicht 3 oder 1, das weiß man nicht, kommt ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, wenn man das jeden Tag abliest, und eine Excel-Statistik macht, sag ich mal, siehst du genau, welche Zahlen sind ausgelassen und wo geht's hin? Also, dass du rein anstand der Statistik der falschen Zahlen weißt, was eigentlich die richtigen sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs erklärt, dass es jeder verstanden hat. Was ich gemacht habe, ist, ich bin bei mir im Wohnhaus jeden Abend vor die Tür gegangen und ich wusste, da gibt's so 4-5 Räder von Leuten, die jeden Morgen damit zur U-Bahn oder ins Büro fahren, keine Ahnung. Und dann habe ich mich an deren Schloss immer hing und habe schnell aufgeschrieben, mit welcher Zahl die jetzt abgesperrt haben. Und ich habe immer vor, Angst gehabt, dass da einer kommt.
Die sitzen am Fenster und sagen, schau, da kommt er wieder. Da ist er wieder. Der IT, schau, der geht wieder an die Fahrräder. Da ist er wieder. Da ist er.
Ja, tatsächlich. Ich kam mir vor, wie so ein Dieb. Ganz schlimm. Was machen Sie? Da kommt einer um die Ecke und sagt, was machen Sie da? Was hätte ich dem erklären sollen? Also, das war echt blöd.
Was hättest du gemacht, wenn der ein Fahrrad geklaut worden wäre in der Zeit? Der kommt jeden Tag und schaut die Schlösser.
Stimmt.
An.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du Scheiße, das wäre. Also, du merkst schon die Problematik an der Sache. Ich habe es auch tatsächlich nie fertig gemacht, weil ich viel weg war. Dann bin ich wieder 2 Wochen nicht da gewesen, habe dann 2 Wochen überhaupt keine Zahlen gehabt. Also, es hat nicht funktioniert. Mein Problem ist, und das ist die lange, lange Einleitung, die ich jetzt gerade zum nächsten Thema spreche, das funktioniert ja natürlich nur, wenn die Personen mit den Schlössern nichts davon wissen, dass ich diesen Test mit ihnen mache. Weil wenn ich denen sage, du pass auf, ich guck danach, wie du das immer verdrehst, werden die das sehr bewusst verdrehen und damit ist dieser Test natürlich kaputt.
Und verstehe. Jetzt verstehe ich auch deine komplizierte Einleitung zu unserem weiteren KI-Thema.
Genau. So, ja. Denn die Uni Zürich hat auch einen Test gemacht. Deutlich komplexer als meiner, deutlich spannender und auch mit einem Ergebnis im Gegensatz zu mir, aber die haben auch ganz bewusst, mussten sie diesen Test machen, ohne dass die Testpersonen davon wussten. Und das gab richtig Ärger.
Das gab Ärger. Naja, die Uni Zürich wollte darstellen oder wollte beweisen, dass eine KI in der Lage ist, deine Meinung zu ändern. Als mal grob. Mhm. Also die Frage ist, can AI change your view? Also hat sich dann im Prinzip einen Teil von Reddit genommen und hat diese Daten trainiert. Also hat quasi Trainingsdaten aus Reddit genommen und dann wiederum versucht, in Reddit Postings zu machen, um Meinungen zu ändern.
Genau, jetzt muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, wer Reddit nicht kennt, das ist ein Forum, da gibt es diverse Unterthemen, da kann man sich über alles, wirklich alles, was es auf der Welt gibt, unterhalten. Über Fahrradschlösser bis hin zu technischen KI-Themen, blödes Dahergelabere, was auch immer. Es gibt Unterforen und da kann jeder, der da angemeldet ist, einfach seine Meinung reinschreiben, jemand antwortet drauf und so weiter. Und Reddit ist da ziemlich groß.
Ja, und das Problem an der Sache ist, also es hat funktioniert, sie konnten die Meinung in vielen Fällen ändern und die Menschen, die dort diskutiert haben in diesem Reddit-Forum mit der KI, haben nicht gemerkt, dass es in der KI ist. Also es nicht nur, dass sie die Meinung ändern konnte, sondern man hat auch mit einer Maschine geschrieben die ganze Zeit und hat das nicht mal gemerkt.
So, das ist tatsächlich der Punkt. Die haben 13 Bots installiert, die in Reddit so tun, als wären sie ein Mensch. Und diese Bots haben mit künstlicher Intelligenz ganz bewusst auf irgendwelche Posts von Menschen reagiert. Also wenn einer sagt, ich mag gerne BMW oder ich mag gar keine BMWs, weil die blinken nie und fahren immer drängelnd auf, dann hat er sich, dieser Bot, quasi zur Aufgabe bekommen, diesen Menschen in der Meinung zu ändern, dass er sich am liebsten nächste Woche gleich einen BMW kauft und fing dann einfach an, mit dem zu diskutieren auf verschiedenste Art und Weise. Und insgesamt haben diese 13 Bots über 1500 Kommentare abgesetzt und haben, das ist die Quintessenz der Studie, etwa 6-mal so viele Menschen in der Meinung beeinflusst, also umgedreht, als man das typischerweise in Experimenten macht, wenn man sich gegenüber sitzt und diskutiert mit echten Menschen. Und das ist natürlich total gefährlich, weil das natürlich auch Regierungen ausnutzen können, indem diese Bots, die kosten ja praktisch nichts, einfach die Meinung in einem Land ändern. Da reden wir also sicherlich von Ländern wie Russland, wie China, wie Ungarn und Ähnliches.
Genau, also für Fake News ist es natürlich der absolute Traum.
Ja.
Und du kannst mir nicht erklären oder nicht glaubhaft machen, dass das die Länder nicht schon längst nutzen. Also wenn du so die ganzen Bot-Kampagnen siehst, dass die noch nicht auf diese Idee gekommen sind, dass solche Attacken laufen bestimmt schon.
Wissenschaftlich bewiesen, dass sie extremst effektiv sind. Der entscheidende Punkt ist, dieses Ding hat ja nur funktioniert, weil die Reddit-User, mit denen die Bots kommuniziert haben, nicht gemerkt haben, dass es Bots sind. Und obendrein haben sie auch nicht gewusst, dass sie Testkaninchen sind. Und die sind ziemlich verärgert. Also ich habe sogar gelesen, dass das Reddit die Uni Zürich jetzt verklagt oder will oder schon hat.
Ja, also korrigier mich, ob ich da falsch liege. Ich glaube, ich habe so verstanden, dass die die Probanden, also die Leute, die, mit denen da diskutiert wurde, die KI hat deren Profile auch im Vorfeld angeschaut und guckt, welche Knöpfe muss denn bei dieser Person drücken, damit die ihre Meinung ändert. Also sprich noch so eine Analyse gemacht von der Person, mit der man schreibt. Und also das hat natürlich alles ein Geschmäckle, ja, wenn der, weil der ganze Bot, der hat sich als Vergewaltigungsopfer ausgegeben, ja, also das ist natürlich schon, also das ist schon harter Tobak, sage ich mal, ja, du diskutierst da mit einem und dann sagt er, ja, ich bin hier selbst Opfer von der Vergewaltigung, natürlich hältst du dann erstmal inne und überlegst, okay, gut, vielleicht kennt er sich ja doch aus mit dem Thema und reagierst dann anders, ja, also das ist schon hart, ja,
Aber muss das nicht eine wissenschaftliche Studie auch machen, dass sie wirklich dann auch bis in die Grenzen geht und auch solche Sachen durchtestet? Weil es kann ja nicht sein, dass wir nur über Blümchenfarben reden, sondern dass da wirklich auch gerade solche starken Meinungen vielleicht auch gedreht werden. Und natürlich gebe ich dir recht, ich finde das auch schwierig und ich möchte da auch nicht beteiligt sein. Also dass wenn ich jetzt rausfinde, ich habe da mit jemandem über so ein schwieriges Thema vielleicht über mehrere Tage diskutiert und habe mir da echt Gedanken gemacht und dann stellt sich raus, es war irgend so ein Wissenschaftler aus Zürich, der einfach nur testen will, ob die KI in der Lage ist, mir da die Meinung zu ändern. Hey, da wäre ich aber auch pisst, ganz ehrlich.
Ja, ich finde es okay, weil, wie du schon sagst, wissenschaftliche Studien müssen sowas auch aushalten können. Also das ist jetzt ein Feldversuch an Menschen. Also klar ist das ethisch immer ein bisschen schwierig, aber du kommst eben, wie gesagt, an diese Daten nicht anders ran. Ja, also du postest das bei Reddit ja öffentlich. Das ist jetzt nichts, dass du in einer privaten Nachricht an jemanden schreibst oder sowas. Das heißt, das sehen ja sowieso viele Leute. Also du kannst jetzt nicht dich darauf beziehen, dass du sagst, hey, meine Privatsphäre ist hier besonders stark betroffen, weil ich habe hier mit jemandem gechattet, 1:1. Und diese Daten werden jetzt in der Studie verwendet zum Beispiel. Das ist nicht der Fall. Das ist ein öffentliches Forum, da kann jeder rein.
Ja, aber es geht ja auch um die Zeit. Also wenn ich mir da wirklich Gedanken mache, mit jemandem zu diskutieren, vielleicht wirklich auch über so ein schwieriges Thema mit Vergewaltigung oder sowas und ich schlaf abends nicht ein, weil ich mir da den Kopf drüber zerbreche und dann stellt sich raus, das war alles erstunken und erlogen. Ey, da hätte ich, ganz ehrlich, da wäre ich stinksauer. Stinksauer.
Ich verstehe das, aber es ist trotzdem unfassbar wichtig, dass man diesen Sachverhalt jetzt schwarz auf weiß wissenschaftlich bewiesen auch auf dem Tisch hat, ja? Weil natürlich hast du, also dass es in Theorie funktioniert, sage ich mal, war uns, glaube ich, fast allen klar. Ja, also,
ja, aber es ist natürlich, ich bin völliger Freund von Wissenschaft und auch von solchen Studien. Du hast völlig recht, aber da schlagen einfach zwei Herzen in meiner Brust, ja, wir müssen das machen. Das ist genau das Problem. Ich hätte am liebsten irgendjemand, der mir jeden Tag irgendwie sagt, wie er sein Fahrradschloss verdreht hat, damit ich einfach in 3-4 Wochen genügend Zahlen habe, um das zu testen und zu gucken, ob es wirklich funktioniert und dann einen netten Artikel zu schreiben für irgendwo. Aber es geht halt nicht, weil die Leute dann beeinflusst sind. Und das haben natürlich hier die Züricher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch als Problem gehabt. Aber trotzdem würde ich, wenn ich Betroffener wäre, also Teil dieser Studie, wie sagt man da, Versuchsobjekt, würde ich mich doch veräppelt fühlen, ganz ehrlich.
Verstehe ich total. Ja. Also auf der anderen Seite, wenn du jetzt also wir sagen ja schon immer, wir werden hier mit Bot-Aktivitäten, gibt's Fake News und das ganze X ist ehemals Twitter, ist voll mit solchem Schrott. Ja. Da werden auch Meinungen gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, die Leute, die es glauben wollen, also sagen wir die Schwurbler, ja, die werden jetzt auch diese Studie von der Uni Zürich wahrscheinlich nicht lesen und lassen sich von der auch nicht überzeugen. Aber für alle anderen ist es wichtig zu sehen, okay, das ist keine theoretische Gefahr, das ist nichts, was sich irgendwelche IT-Fuzzis hier zusammengesponnen haben, sondern nee, das ist wirklich so. Deswegen, ich finde es total okay und für die Leute, die da beteiligt waren, tut es mir auch leid, aber im Sinne der Wissenschaft müssen es aushalten.
Im Sinne der Wissenschaft. Okay, da würde ich tatsächlich unterschreiben. Ja. Nächstes Thema bringe ich diesmal nicht von Ten, sondern von... Was lachst du?
Ja, nee, nix. T3N, Tobi. T3N, nicht Ten.
Hast du, haben wir es jetzt überprüft? Wir hätten es eigentlich prüfen sollen, ne?
Ich habe es überprüft. Die haben mir geschrieben, wie man es ausspricht. Ich habe extra angeschrieben, gefragt, wie spricht man es aus? Ich habe gesagt, T3N. Also.
Jetzt ernsthaft? Also du hast denen eine Mail geschrieben und gefragt, ob man Ten oder T3N sagt. Und die haben dir geantwortet, es heißt T3N. Echt?
Genau.
Okay.
Genau.
dann lag ich nicht mein ganzes Leben lang, aber seit ich die also lese.
Mal, und
ich
Tobi, mag wie viele Vorträge hast du gehalten, wo du es falsch genannt hast?
Typischerweise kommt es ja in meinem Vortrag.
Was will der?
Typischerweise kommt es in meinem Vortrag ja nicht vor. Aber wenn ich hier oder in einem Blog oder sowas natürlich erzähle und irgendwas aufgreife, dann gebe ich natürlich meine Quelle an. Und da habe ich tatsächlich bis jetzt immer Ten gesagt, ab sofort T3N. Aber diesmal kommt etwas, was ich sehr spannend fand und kurzes Thema ist von WinFuture. Das ist auch eine Webseite, winfuture.de, die auch immer wieder so IT-Themen kurz, manchmal auch sehr ausführlich, immer mal wieder erklären. Und zwar, ich fange mit einer Frage an. Radar kennst du. Wofür steht Radar? Weißt du es?
Radio.
Ja. Radio Detecting and Ranging. Also es geht macht darum, Sinn, dass man mit Radiowellen Umrisse erkennen kann, weil die halt die Radiowellen reflektieren. Und anhand der Laufzeit dieser Wellen kann man auch die Entfernung messen. And Ranging, daher kommt das. So, jetzt haben wir Radar ja schon seit glaube Zweiten Weltkrieg etwa war es, am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es erfunden. Und jetzt gibt's aber neuerdings seit ein paar Jahren auch LIDAR. Und LIDAR geht halt nicht um Radiowellen, sondern um Lichtwellen. Also Light Detecting and Ranging. Typischerweise ist es Laserlicht. Wobei Licht ja eigentlich auch Wellen sind. Also hätte es auch Radar heißen. Egal, es ist LIDAR. Und das ist auch typischerweise mittlerweile auf vielen, vielen Autos verbaut. Insbesondere die, die die Spur halten und Abstandsmessungen machen und dieses ganze Gedöns. Und jetzt ist Folgendes passiert. Dieses LIDAR, also das schickt halt Laserstrahlen raus und ja, tastet so die Umgebung ab, macht iPhone-Kameras kaputt. Zumindest das LIDAR von einem Volvo XC90 hat man jetzt nachweisen können. Denn da hat einer mit seiner Handykamera auf dieses LIDAR gezeigt und das gefilmt. Und insbesondere bei der Linse, die Makroaufnahmen macht, waren danach sichtbare Pixelschäden und das Ding war defekt. Spannend, oder?
Nein, ich muss dich berichtigen, das ist der EX90, das ist der vollelektrische, also so ein SUV, so ein neues Auto. Und ja, die iPhone-Kamera geht kaputt, aber das ist für mich auch nichts Besonderes, weil wenn du eine Spiegelreflexkamera gehabt hast oder irgendeine andere Kamera und hast da mit einem Laserpointer rein, dann konnte auch der Sensor kaputt gehen damit. Ja? Also das ist ja ein bekanntes Problem, sage ich mal.
Ja? Bekannt, ja, weiß ich nicht. Also die Frage ist ja auch früher, wenn du sagst Spiegelreflexkamera, da reden wir jetzt von vor ein paar Jahren sicherlich, wo das viele Leute gehabt haben, da fuhren ja auch noch nicht so viele Autos rum, die das auch noch hatten. Du hast ja jetzt quasi diese Class 1 Laser, Laser sind ja in verschiedene Klassen organisiert. Klasse 1 ist der ungefährlichste, sage ich jetzt mal. Und da muss man auch ein bisschen gucken, diese Laserklassifizierungen, die sind ja ausgelegt, um Schäden am menschlichen Auge zu verhindern. Ja. Und das Problem ist jetzt, wir müssten eigentlich auch, weil du machst ja mit deinem Handy permanent Fotos, wenn da einer mit so einem EX90 dann plötzlich zufällig vorbeifährt und danach ist deine Kamera vom Handy kaputt, finde ich das schon krass. Da müsste man diese Klassifizierung auch ausbauen, dass man CMOS-Sensor, die also diese Kamera-Chips, nicht auch noch kaputt machen. Kann doch nicht sein.
Also habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das auch fürs Auge schädlich ist. Ist es tatsächlich nicht, weil durch die Flüssigkeit im Auge diese Lichter rausgefiltert werden sozusagen. Also fürs Auge ist es tatsächlich gar nicht schädlich. Aber ich habe es ein bisschen anders verstanden. Du musst schon, glaube ich, sehr nah rangehen an diesen Sensor und ein Foto machen von genau diesem Sensor, damit das passiert. Also wenn jetzt ein Volvo vorbeifährt, du machst dein Foto, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Und wenn doch, dann ist das Auto für jeden Prominenten in Zukunft.
Ja, das stimmt.
Paparazzi-Job.
Anti-Paparazzi-Auto. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich eine gute Werbeaktion, dass man sagt, pass auf, hier hast du sogar deine Ruhe selbst vor Paparazzis. Das könnte ich mir vorstellen, so als Werbeseite irgendwie in der Bunten oder sowas. Vielleicht.
Ja, aber es ist tatsächlich interessant, weil diese Sensoren, die sind natürlich überall verbaut oder werden immer mehr verbaut und da sind natürlich so Sachen, so Side-Effects, an die hat man vielleicht vorher gar nicht gedacht. Ja, also ich möchte mein Handy auch nicht gegrillt bekommen, nur weil ich mal ein Foto mache, im Hintergrund steht ein Volvo.
Ja. Eben, genau darum geht's. Und machen wir uns nichts vor, es wird halt immer mehr, dass immer mehr solche Geräte durch die Gegend fahren. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Laser man tatsächlich abkriegt. tagtäglich, weil jedes dritte Auto oder jedes zweite Auto mittlerweile oder vielleicht noch mehr sogar die ganze Zeit mit Lasern die komplette Umgebung abtasten. Müsste man mal sichtbar machen, das kann man ja mit Sicherheit machen, da gibt's ja mit Sicherheit so Kameras mit entsprechenden Filtern, dass man eben auch Laserlicht in der Klasse 1 Wellenlänge sichtbar macht und dann einfach mal guckt, wie es auf so einer Straße eigentlich ausschaut gerade. Das würde mich mal interessieren, mal gucken, vielleicht.
Ja, ich weiß, dass ein BMW-Mitarbeiter den Podcast hört. Ich frage den mal, ob er vielleicht ein paar Insights hat, wie das so, wie diese Laser im Auto funktionieren, weil normalerweise sollten die ja eher nach unten strahlen als nach vorne, sage ich mal. Also zumindest, Verkehr vorne musst du auch im Prinzip
eben abmessen. Hindernisse erkennen und so weiter. Genau, ja. Frag du mal, ich frag mal meinen Sohn, K1, der macht ja auch mit Laser viel und hat ja da auch seine Studienarbeit drüber geschrieben. Falls es jemand interessiert, die haben es irgendwie geschafft, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, Laserlicht und zwar hocheffektives, starkes Laserlicht mit Schallwellen um die Ecke zu bringen. Also nicht mehr mit Spiegeln, weil die bei den starken Lasern einfach wegverdampfen, sondern mit Schallwellen. Und das scheint wohl ganz effektiv zu gehen. Bin mal gespannt, was da irgendwann gebaut wird aus dieser Erfindung.
Da sind wir gespannt. Ja. Hast du noch ein Thema, Tobi? Hast du noch was für heute? Ja. Weil ich bin schon
Ich habe sogar noch zwei.
Stimmt, du hast wieder Langeweile im Flieger gehabt, ne? Genau.
Ja, genau. Also ich bin mal wieder letzte Woche wirklich viel geflogen. Also egal, darf man gar nicht erzählen. Plötzlich, also ich mache ja mal Flugmodus an, haben wir uns ja letztens unterhalten über das Bolt-Thema, war ja auch ein paar Mal hier, aber diesmal bin ich in der Luft und war gerade dabei, in meiner Tasche mein AirTag zufällig zu sehen und dachte mir, nochmal gucken, ob das noch genug Batterie hat, weil ich meinem AirTag typischerweise den Lautsprecher rausoperiere. Das geht relativ einfach, gibt YouTube-Videos, machst du mit Cuttermesser in einer Minute weg. Dann macht er nicht mehr blip, 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 wenn einer klaut, weil dann schmeißt er den AirTag weg und nimmt die Tasche trotzdem mit. Und dann habe ich mir den raus und dann habe ich die Wo ist-App auf meinem iPhone angemacht und wollte einfach gucken, wie ist denn der Batteriestatus. Und dann sehe ich in der Luft, wo ich bin. So, jetzt ist das nicht ungewöhnlich, weil der Flugmodus typischerweise ja nur die Mobilfunkaktivität des Handys ausschaltet und nicht zwingend den Rest. Du hast also WLAN noch an, wenn du also WLAN im Flugzeug hast, was ich in dem Fall nicht hatte. Aber ich habe mich gesehen, wie GPS. Und das Entscheidende ist, mit Landkarte. Und das ist vielleicht so ein kleiner Lifehack für den einen oder anderen, der hin und wieder fliegt. Wenn du nämlich im Flugmodus bist und Google Maps aufmachst, siehst du nicht, wo du bist. Also du siehst einen Punkt, aber du hast keine Landkarte drumherum. Du weißt also jetzt nicht, ob du gerade über Nürnberg, Frankfurt oder sonst wo fliegst. Aber die Wo-Ist-App hat offensichtlich Offline-Landkarten. Da sind zumindest die großen Autobahnen und sowas drauf und die Städte. Das reicht und dann kannst du tatsächlich beim nächsten Flug in den Urlaub oder zum Geschäftstermin ganz bequem über die Wo-Ist-App schauen, wo du gerade drüber fliegst und wo du bist. Vielleicht hat der ein oder andere Spaß daran.
Interessant, das probiere ich mal aus, wenn ich mal wieder fliege. Guter Tipp auf jeden Fall. Dann weißt du zumindest, wann du ankommst oder ob der Pilot auch die kürzeste Strecke nimmt oder aber nochmal einen Achter fliegt
oder so. Ja, oder du weißt, von welcher Seite du landest am Flughafen, was in München übrigens sehr, sehr interessant ist. Ich sag das schon mal vorweg. Ich fliege von München immer weg, wenn ich andersrum. Ich sitze immer auf einem A-Platz, wenn ich von München wegfliege. Und ich sitze immer auf einem F-Platz am Fenster, wenn ich in München lande.
Das sind doch beides Fensterplätze.
Es sind beides Fensterplätze und beim Starten quasi links und beim Landen rechts. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn nämlich die Windrichtung stimmt und du startest gen Westen, dann kannst du beim Rausgucken auf dem Fenster direkt nach dem Start, 30 Sekunden oder 20 Sekunden nach dem Abheben, das große R-Zeichen sehen. Das ist ein monumentales, ich glaube 180 Meter langes Zeichen, das einer mit einem Bulldozer in die Erde gewalzt hat. Ist so ein geschwungene Acht, sage ich jetzt mal. Diese Furchen in der Erde sind riesengroß und dieses R-Zeichen hat jetzt letztes Wochenende übrigens 30-jähriges Jubiläum gehabt. Schaut fantastisch aus. Ich habe ganz, ganz viele Fotos gemacht, denn ich kenne den Typen, der das gebaut hat. Und der Punkt ist auf der anderen Seite, wenn du von Westen her landest, dann hast du das Glück, es auch wieder zu sehen. Allerdings nur, wenn du rechts sitzt, also auf einem F-Platz. Und das lohnt sich wirklich, weil so je nach Windrichtung hast du immer deinen Platz.
Weißt du, wie ich das mache?
Shownotes, oder? Diesmal wieder Shownotes.
Ich sitze immer am Gang, und meistens schlafe ich schon, bevor der Flieger überhaupt losrollt. Also
das kann ich nicht.
Hin, also anschnallen.
Ne, das, also genau. Komischerweise, schlafen im Flugzeug ist für mich ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht warum. Ich fliege ja wirklich viel, nicht wegen der Angst oder so, aber nee, da muss ich schon wirklich halbtot sein, dass ich da die Augen zumache.
Tja, so ja. Sind die Leute eben sehr verschieden.
Ja. Ja. So, letztes Thema. Du hattest ja keins mehr, richtig?
Ich hatte keins mehr, nee.
Okay. So, kleines Wortspiel, versteht man erst, wenn ich das Thema erzählt habe. Das ist ein kurzes Thema. Du machst ja auch viele Präsentationen auf Konferenzen oder bei deinen Kunden. Wie lang ist denn so eine typischer Vortrag von dir?
Also ich habe festgestellt, dass die meisten Konferenzen jetzt dazu übergegangen sind, die Präsentationszeit zu kürzen. Die sind jetzt mittlerweile so eine Viertelstunde, was ich immer so eigentlich einen Ticken zu kurz finde, ehrlich gesagt. Also eine halbe Stunde wäre eigentlich meine Wohlfühlzeit, ja.
Okay, was war die längste Präsentation, die du je gehalten hast? Weißt du es noch?
Oh, die längste, naja gut, wenn du so Schulungen mit einbeziehst, die gehen auch einen ganzen Tag, aber so Präsentation würde ich mal sagen, ist längste 90 Minuten.
Ja, hatte ich auch. Ja. Genau, 90 Minuten, dann ist auch gut, da hast du irgendwie gefühlt 430 Folien durch, genau. Dann will auch keiner mehr. Deine kürzeste Präsentation?
Viertelstunde.
Ich habe letztens für meinen Blog, werde ich irgendwann drüber schreiben, jetzt erzähle ich es einfach hier schon mal, die kürzeste Präsentation ever, sage ich jetzt mal, gefunden. Und zwar war das 1955 auf der E3-Konferenz in den USA und zwar von Steve Race. Steve Race war damals Chef oder einer der Chefs von Sony und die haben da die PlayStation rausgebracht. Das Problem war, dass Sega kurz davor schon ihre Konsole angekündigt hat.
Wann war das?
1995,
okay. Mhm.
Und Sega war ein paar Wochen vor Sony schon auf dem Markt und hat natürlich mit der Ankündigung erstmal alle schon mal Hype gemacht, Riesenpresse gehabt, jetzt gibt's so eine Spielkonsole und so weiter und so fort. Und die kostet $399 und war auch ein Kampfpreis. Und ja, dann war irgendwie ein paar Wochen später diese E3-Konferenz und so weiter. Und dann wurde Steve Race auf die Bühne gebeten, der Chef von Sony. Und jeder hat schon damit gerechnet, dass die PlayStation angekündigt wird und so weiter. Und dann geht der Typ auf die Bühne mit so einem Stapel Papier vor so einem Rednerpult, macht die nochmal gerade, legt sie hin und weiß irgendwie gefühlt, der redet jetzt eine Stunde. Und dann schaut er ins Publikum und sagt nur ein Wort, oder ja, er sagt nur 299, nimmt seine Blätter und geht wieder. Und der ganze Saal jubelt. Also die PlayStation waren 100er billiger als die Sega-Spielkonsole. Und er hat die komplette Präsentation nur mit den Worten $299 gesagt. Na, er sagte nicht mal Dollar. 299 war alles, was er gesagt hat. Gibt's auf YouTube. Kann sich jeder angucken. Die mit Sicherheit effektivste Superkurz-Präsentation, an die ich mich erinnern kann. Ich habe nichts ansatzweise so Kurzes hier gehört.
Das ist echt mega cool, ja. Und gerade wo du sagst, also Nintendo muss sich eigentlich jeden Tag in den Arsch beißen, dass sie die PlayStation überhaupt möglich gemacht haben, weil ich weiß, ob du es weißt, Nintendo hat ja Sony beauftragt, ein CD-Laufwerk für ihr Super Nintendo zu entwickeln. Und daraus ist aus irgendwelchen Gründen nichts geworden. Und dann hat Sony gesagt, naja gut, wenn wir jetzt eh schon angefangen haben, dann bauen wir halt auch eine Konsole. Und so kam überhaupt diese PlayStation erst ans Tageslicht, ja. Und jetzt würde ich mal sagen, mit die erfolgreichste Konsole nach wie vor. Also
ja, absolut, absolut. Du hast ja auch nicht nur eine, vermutlich.
Diverse. Und Ende nächster Woche, Switch 2.
Nintendo Switch 2. Ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Habe ich auch, also Switch 1 kenne ich auch, mag ich auch gerne. Ich bin sehr gespannt, was die Switch 2 bringt, denn ich muss ja eins sagen, pass auf. Also ich bin ja die einzige Konsole, die ich habe, war ja die Wii. Und zwar die Ursprungs-Wii, sage ich jetzt mal. Und ich habe dieses Bowling, ich lieb's eigentlich immer noch, dieses Bowling und dieses Tennis.
Das war cool, ja.
Ja, einfach, es hat super Spaß gemacht und mit diesen Nunchucks heißen die, glaube ich, diese Dinger, wo du da Bewegungen machen konntest. Super, Weltklasse, aber für mehr hat's bei mir quasi nie gereicht. Aber auch da muss ich sagen, dieses Ding war so einfach und klug und toll umgesetzt, dass ich echt gespannt bin, ob du sowas noch steigern kannst. Und auch das gilt bei mir bei der Switch 2. Naja, mal gucken. Weil die werden ja auch wieder ein Display haben, was du in der Hand hältst und was du auch irgendwie auf den Monitor bringst, ne? Was sie ja jetzt schon auch klug gelöst haben.
Genau, im Prinzip glaube ich, vom Konzept her bleibt das alles gleich. Es ist nur bessere Auflösung, schneller, ein bisschen schöner, ein bisschen mehr polished. Und das ist ja eigentlich das, was Nintendo auszeichnet. Die haben einfach geile Ideen. Ja, also die Microsoft, Xbox, PlayStation, da geht's eigentlich mehr um die Hardware und die Grafik wird besser und es wird schneller, mehr Frames per Second und so weiter, bla bla bla. Und Nintendo hat sich da rausgezogen, weil sie gemerkt haben, wir können da nicht mithalten und wir haben auch gar nicht die Spiele dafür und machen dann halt einfach witzige Ideen. Ja, also die Switch nach wie vor ist so innovativ, so eine gute Konsole. Gerade für Kinder ist es echt ein fantastisches Gerät. Ja.
Ja.
Deswegen auch ein Musskauf letzten Endes. Ja.
Ich habe noch ein Wort für dich.
35 Minutes vielleicht?
Yes, sir.
Okay, dann reicht's für heute wieder. Also jetzt raus aus der Wanne, abtrocknen. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.